晴れた綺麗なものにしてもらいたい。
おはるやって食べてきたんや、インバイや。こうして手打つのだけが楽しみだったんや。うちはそんな女なんや。男を犯すなんてへっちゃらや。
痩せてやつれたお前の噂、口なしの花。
Hallo, nee, du moderierst dich an, weil es ist wieder mein Podcast.
Okay, das kannst du dann natürlich drin lassen jetzt.
Nee, das lasse ich natürlich nicht. Hallo und herzlich willkommen zum Banos Kino Extended Edition. Lang ist sehr oder auch gar nicht so lang. Ich habe das gar nicht mal so auf dem Schirm. Wie häufig mache ich eigentlich noch diese Gastepisoden? Ich mache es auf jeden Fall immer dann, diese Specials, wenn Daniel mal abwesend ist, irgendwie anderweitig Pläne hat und einfach so mal verschwindet und mich hier für eine Woche alleine lässt. Und da ich immer müde bin und denke, ich muss mit irgendjemand über Filme sprechen, kam mir doch das Angebot von meinem lieben ehemaligen Co-Host Michael Thierse. Ganz recht, der sagte, lass uns mal wieder reden. Michael, hallo Michael.
Hallo Patrick. Ja, mir war es wichtig, also unser zweiter Film. Wir fangen mit dem neueren an, oder?
Du gehst gleich in Medias Res, ich bin erstaunt. Ich wollte erst mal fragen, wie geht's dir so, was machst du so?
Ach so,
hast du ein Messer im Bauch stecken oder so?
Nein, mir geht's gut. Ich habe vorhin ja schon erwähnt, dass ich jetzt meine Passion für Leute begeistern und Sachen labern, von denen man keine Ahnung hat, jetzt in ein Ehrenamt gesteckt habe und ich auf einen Kirchturm führe nebenher.
Das finde ich ganz erstaunlich. Und Michael hat auch noch nebenbei einen ordentlichen Job, aber das ist natürlich hier zu bescheiden, um das hier herauszuplärren.
Ja, genau. Nein, er hat sich jetzt in die Elite der Stadt Memmingen hochgearbeitet. Er geht jetzt in einen super fancy Private Club und ist jetzt eben Türmer mit seinem eigenen Parkschildchen. Life is good.
Sehr schön. Also kein Grund für Seppuku hier. Aber für die Protagonisten und einige Beteiligte der Filme, die wir heute Abend besprechen, da gibt es genug Anlass hierfür eben, für den rituellen Selbstmord. Aber naja, zuerst einmal, worüber reden wir denn gerade heute Abend?
Also,
weil du hast dir was gewünscht.
Ja.
Und ich war ein bisschen überrascht.
Also ich hätte es jetzt eher so anmoderiert. Herzlich willkommen beim ABC des Films. Y wie Yakuza. Und zwar reden wir heute über zwei Yakuza-Filme. Und eigentlich über den letzteren, den habe ich mir neulich eben gekauft und angeguckt und fand den absolut geil. Und die Blu-ray liegt jetzt hier so neben mir auf dem Tisch und hat mich immer angeguckt mit ihrem groovigen Cover. Da dachte ich mir, scheiße, der war so geil, ich will mit jemandem drüber reden. Und so, und habe mir dann gedacht, ach komm, ist doch eine coole Kombo. Redest du über deinen ersten Yakuza-Film, den ich geguckt, also denke ich mal, dass es Brother war von Kitano und jetzt eben den letzten, den ich geguckt habe, Yakuza Graveyard von Kinji Fukasaku. Mhm. Und gleich eins vorweg, zwei japanische Filme und kommen mit dem Namen ja eh schon nicht klar. Das wird ein Desaster heute.
Nein, das glaube ich nicht. Also Brother war wirklich dein allererster Yakuza-Film kürzlich zum ersten Mal gesehen oder hast du den schon mal gesehen?
Nee, den habe ich damals. Also,
wir sind ungefähr gleich alt, deswegen darf ich das sagen. In deinem Alter jetzt zu sagen, ich gucke meinen allerersten Yakuza-Film, ist ein bisschen spät im Leben, ist mein Gefühl.
Nee, ich habe Brother schon gesehen, als er rausgekommen
ist. Ah, ich wollte gerade sagen, ja.
Aber das war halt auch gerade, das war auch so mein erster Kitano um die Zeit, eben 2000 rum. Und da war ja alles, war das ja cool. Vor allem, ich finde, dass Kitano da ja eigentlich absolut Glück hatte, dass er den Film zu der Zeit gemacht hat. Weil da war ja auch, war die Matrix erst ein Jahr alt und coole Charaktere waren eh ins asiatische Kino boomte. Ich meine, Tiger and Dragon war für die Oscars nominiert, hat Oscars gewonnen.
Ja, mit Sicherheit, ja.
Ja, genau. Und dann kam eben Brother rein. Und das auch noch, dass ja hier Ende der 90er ja auch die DVD als Massenprodukt aufgekommen ist und für uns Filmfans ja da dann ein leichtes war, weißt du, an diese Hongkong-Klassiker oder so zu kommen. Die hast du ja dir einfach in diesem neuen Ding, dem Internet da bestellt und hast die dann aus England oder was weiß ich herbekommen. Und das hatte ich gerade so abgefrühstückt, so die ganzen Klassiker, John Woo und so weiter und so fort, die Actionfilme aufgesaugt. Und dann, du hast ja dann schon in dem Filmforen oder überhaupt im Internet ja mitbekommen, diesen Namen Takashi Kitano, Beat Takeshi. Du wusstest ja dann auch, was die Game Show war, weil du hast sie früher auf Tele 5 geguckt, ohne zu wissen, wer das da ist.
Ja, richtig, ja.
Und natürlich, und dann hieß es, ja, boah, sein neuer Yakuza-Film, ultra blutig und so weiter und ultra cool. Und dann natürlich wollte ich den sehen und war dann natürlich dann auch so total begeistert, als heute ist vielleicht ein bisschen weniger, aber damals war das halt der geile Scheiß, hey, dieser namenlose, fast der nichtssagende Protagonist, der da reihenweise die Gangster in den Köpfen schießen, spielt auch in Amerika, oh, cool. Das Blut spritzt und die Schüsse knallen wie Peitschen. Das war so mein
Ich freue mich gerade hier so an diesem kleinen Einblick in dein Innenleben, anno
2000.
Kurz nach dem Jahr 2000, ja. Sehr schön. Nee, mir ging es ein bisschen anders, aber davon möchte ich gleich erzählen, denn wir, würde ich mal sagen, starten in chronologisch richtige Reihenfolge mit Yakuza Graveyard. Zu Takeshi Kitano kann ich auch noch ein bisschen mehr Persönliches berichten und zu seiner Filmografie, aber eben zu Yakuza Graveyard bzw. Kinji Fukasaku ganz wenig. Wir hatten uns so ein bisschen auch schon off-air unterhalten und uns darüber ausgetauscht, was wir von dem Regisseur kennen, der heute als Meister seiner Zunft gilt und auch von vielen anderen Filmschaffenden verehrt wird, von William Friedkin, John Woo, Quentin Tarantino, die alle sagen, Kinji Fukasaku, ganz irgendwie einflussreiche Größe in meinem eigenen Filmschaffen, in meiner eigenen Kunst. Aber ich habe von ihm zuvor gesehen nur die beiden ersten Teile der Battles Without Honor and Humanity Reihe und Battle Royale. Und damit endet meine Fukasaku-Erfahrung.
Dann hast du zwei Filme mehr geguckt als ich.
Okay.
Aber ich habe Abhilfe geschaffen. Ich habe mir jetzt die Boxen auch bestellt und will die dann auch gucken. Battle Without Honor and Humanity. Nee, ich kannte da nur Battle Royale. Das ist ja dasselbe wie Brother. Das war ja damals auch der heiße Scheiß. Ja, gerade auch diese Aufschrei in Deutschland darüber, da werden Kinder umgebracht.
Ja, ich glaube, der Aufschrei war überall zu hören und eine Zeit lang durfte man das auch gar nicht laut sagen. Denn ich glaube, für eine ganz, ganz kurze Zeit war der auch bundesweit beschlagnahmt nach Paragraph 131 wegen Gewaltverherrlichung.
Ja.
Das ist aber, glaube ich, auch so eine Beschlagnahmung, die haben sie dann innerhalb von, ich glaube, weniger als einem Jahr oder maximal zwei Jahren auch wieder aufgehoben.
Ja, stimmt. Ja.
Und weil die kam auch mal 15 Jahre zu spät, muss man dazu sagen.
Und natürlich auch das Bindeglied, das war jetzt zwar echt Zufall, also das war jetzt zwar nicht geplant, aber da natürlich spielt Beat Takeshi ja auch im Battle Royale mit.
Mhm. Ja, richtig. Da hatte ich Takeshi Kitano auch schon wahrgenommen. Ich glaube, zum allerersten Mal gesehen hatte ich ihn in Johnny Mnemonic, dem Hollywood-Film mit Keanu Reeves.
Ach ja, stimmt.
Aber da ist er natürlich gerade in der US-Schnittfassung jetzt nicht so präsent. Also eher so als Baddy, der im Hintergrund agiert. Und nicht im Hintergrund, schon einigermaßen vordergründig. Aber nicht, man geht nicht aus Johnny Mnemonic raus, möchte ich sagen, und sagt, boah, das war mal ein toller Beat Takeshi-Film. Also,
nee, das ist eher so, hey, diesen Bösewicht, den Japaner, der kommt mir bekannt vor.
Ja.
Habe ich schon mal auf Tele 5 gesehen.
Ja, ich muss ihn auch in Merry Christmas Mr. Lawrence gesehen haben, aber auch das ist eigentlich schon so lange her. Also klar, aber also so Takeshi Kitano als den wir ihn heute wahrnehmen, auch irgendwie etablierter Filmemacher, anerkannter Filmemacher, preisgekrönter Filmemacher, das kam nur noch sehr viel später. Aber zuerst mal, ja, Yakuza Graveyard. Ich möchte so ein paar Eckdaten abklammern, bevor wir uns zum Gespräch kommen. Kinji Fukasaku hat mir schon bereits erwähnt, hat diesen Yakuza-Film gedreht, der 6., 7., 8. seiner Art innerhalb seiner Filmografie. Er war eben nach Beginn dieser Battles Without Honor and Humanity-Reihe, die ja 1971 begann, auch wegweisend für dieses Subgenre des Yakuza-Films innerhalb des Action-Films und hat eben eine Zeit lang fast kaum was anderes gemacht, bis er, glaube ich, auch so am Ende dieser Schaffensphase mit Yakuza Graveyard auch sagte, so, jetzt habe ich eigentlich alles erzählt in dem Bereich, ich weiß nichts über Kriminelle zu sagen, jetzt reicht's auch. Und ich glaube, Yakuza Graveyard war auch sein letzter oder vorletzter Yakuza-Film. Das Drehbuch hat geschrieben.
Vorletzter ist es, glaube ich, gewesen.
Sein. Richtig. Kazuo Kasahara hat das Drehbuch geschrieben, den Score hat komponiert Toshiaka Tsushima und ansonsten vor der Kamera sehen wir eben Tetsuya Watari, Meiko Kaiji, sag ich mal, oder Kaji, Tetsuo Umemiya und viele andere Menschen, deren Namen auch ich wahrscheinlich gnadenlos falsch ausspreche.
Genau, genau.
Was mir leid tut, ne? Irgendwie kein Grund sein soll für blöde Sprüche, weil ich mag das immer gar nicht im Podcast, die dann so damit kokettieren, so von wegen, wir haben uns gar nicht vorbereitet, wir sprechen extra alles falsch aus.
Oh, ich habe mich übrigens vorbereitet und weiß, dass es Tetsuya Battari heißt.
Ja, es heißt auch Yakuza. Und trotzdem werde ich wahrscheinlich heute Abend 20 Mal Yakuza sagen, aber
ja.
So ist es eben. Die Inhaltsvergabe hat geschrieben, schönen Dank, auch der Username ist df3nz187, was auch immer das heißen soll, defense187, glaube ich, sowas, also selten dämlich, er oder sie schreibt, der Polizist Kuriwa eckt überall nur an, bei den Yakuza-Banden in der Stadt ist der brutale Schnüffler äußerst unbeliebt, seine Freundin, die Frau eines Yakuzas, den er erschoss, will nur Geld von ihm und auch bei den Kollegen im Revier findet er keinen Anschluss, in der Stadt entbrennt ein Krieg, der Yamashiro-Clan beginnt im Bezirk der Nishida zu wildern und die Polizei mittendrin, lassen sie sich jedoch von beiden Seiten gerne aushalten. Kuriwa seinerseits beginnt angewidert vom heuchlerischen Verhalten seiner Kollegen, Freundschaft mit Yakuzas des Nishida-Clans zu schmieden. Besonders Keiko, die Frau eines in Haft sitzenden Bosses, hat es ihm angetan. Er verschrickt sich immer mehr und pipapo und bla bla bla. Ich breche jetzt hier mal ab, das geht zu sehr ins Detail. Wie bist du zu dem Film gekommen? Du hast gesagt, dass die Blu-ray da liegen gehabt und suchtest nach dem Vorwand, die zu gucken, oder?
Natürlich war ja jeder Filmfan gespannt, wie ist es da mit Arrow und seinem, wer war das, der Chief? Also jemand von Arrow ganz oben hat sich ja abgespalten von Arrow und dann eben Radiance-Film gemacht. Und jeder war ja total begeistert davon und war gespannt, was die denn rausbringen. Und eben, sie haben Yakuza Graveyard rausgebracht als zweiten Film. Mhm. Und ich habe das halt so gelesen und denke mir, Fukasaku, das ist der Typ von Battle Royale, ja, ich habe schon mal gewusst, hat ja früher Filme gemacht und habe halt mich da so ein bisschen informiert und dachte, ja geil, das klingt doch cool, kaufe ich mir. Hm. Und habe dann auch gleich angeguckt und dann eben war ich so weggeblasen auch davon, dachte mir, wie geil ist das denn, da muss man drüber reden. Das müssen mehr Leute erfahren.
Ich würde dir recht geben. Ich hatte auch tatsächlich sehr, sehr viel Vergnügen an dem Film. Tetsuya Watari, der Hauptdarsteller, sollten wir sagen, ist eben auch eine bekannte Größe in dieser Art des Kriminalfilms, spielt die Hauptrolle in Tokyo Drifter und hat auch mit Kinji Fukasaku Graveyard of Honor gemacht. Also kein ganz Unbekannter
in dem Bereich. Und mit einem gewissen Kitano Brother.
Ja.
aber wobei mal Watari, ist lustig, wenn du die IMDb aufschlägst und nach Tetsuya Watari guckst, ist das Erste, was dich anblickt, Sonys Yakuza-Spielereihe, der ja wohl ein legendärer Voice-Actor war.
Tatsächlich?
Ja.
Okay. Mhm.
Der hat bis zu seinem Tod die Stimme von Shintaro Kasama seit 2005 dort gemacht und das war einer der beliebtesten Charaktere.
Aha, angeblich. Da weißt du mehr als ich.
Ich habe von der Spielereihe, glaube ich, nur ein Spiel gespielt. Aber das war, also kannst du dir vorstellen, die Yakuza-Spielereihe, das ist Yakuza Graveyard auf Steroids. Mhm. Also da tun sie sich in der Straße prügeln, du kannst Fahrräder nach Leuten schmeißen, sie halb durchfalten und dann noch in die Mülltonne kicken und dazu dann eben diese geilen Voice-Actor. Ich mag das ja dann so dieses Japanische, wenn sie ihre Stimme erheben.
Ja.
Bestimmt, das hat einfach so einen ganz bestimmten Ton und das kommt in dem Film, in den Spielen halt auch total oft vor. Mhm. Oh, hey, jetzt ihr Punks, ich mache euch fertig. Und das hat dann auch Japanisch vertont.
Ich habe tatsächlich auch dieses ganze Thema Yakuza oder japanische Bandenkriminalität ist mir tatsächlich auch mehr in so einem Videospiel-Computerspiel-Kontext vertraut, tatsächlich als Film oder als Kinowerke, weil ich muss sagen, in meiner Lebensrealität ist überhaupt so das ganze Yakuza-Kino oder irgendwie japanische Gangster-Kino überhaupt nie in Deutschland wirklich angekommen vor dem Jahr 2000 irgendwas. Also bevor dann eben auch Takeshi Kitano eine gewisse Popularität hatte hier, nachdem er eben auch in Cannes sehr, sehr präsent war und er dann eben auch erste Kassenerfolge hatte und genau dann eben auch eine, die wichtigste erwachsene Rolle spielte in Battle Royale. Mhm. Und dann holte man eben auch seine Yakuza-Filme raus und plötzlich war auch dieses Subgenre wieder en vogue. Aber ich kann mich zum Beispiel nicht daran erinnern, dass überhaupt irgendein Kinji Fukasaku-Film in meiner Jugend und auch während meines Studiums, also sagen wir mal so in jüngeren Lebensjahren überhaupt verfügbar war hierzulande.
Also ich glaube auch, dass auch Tarantino da auch seine Finger drin hatte, dass es bekannter war. Mhm. Also schon allein dieses Lied bei Kill Bill.
Ja.
Das heißt ja Battle Without Honor and Humanity. Aber so wie du es.
Ja, das ist richtig. Ich meine, Tarantino ist schon ganz wichtig. Ne? Ich meine auch überhaupt Street Fighter, der Film, der ja als Film im Film in True Romance gezeigt wird. Ja,
genau. Sister Street Fighter.
Christian Slater, Patricia Arquette sich angucken. Das ist war auch so eine meiner ersten Berührungen mit dieser Art von Kino. Das ist jetzt kein Yakuza-Film, aber es ist eben ein japanischer Martial-Arts-Action-Film. Und das war eben auch, also ich habe, das war mein einziger Zugang zu dieser Art von Kino, war diese 3 Minuten in True Romance zu sehen und sich dann auszumalen. Kopfkino, was könnte sonst noch so in diesem Film passieren?
Ich habe mir damals zu DVD-Zeiten dann, ich meine, solche Fehler macht man ja, also so eine Box geholt mit ganz vielen Filmen aus Amerika für ein Appel und ein Ei. Einfach nur, weil da Street Fighter und Sister Street Fighter drin waren und ich das halt unbedingt sehen wollte, weil das halt in True Romance vorkam. Ich habe es aber bis heute noch nicht gesehen. Wobei, wenn du sagst, mit den Yakuza, also bei mir ist das wirklich Kitano. Das war eben so mein erster Yakuza-Film und eigentlich, wenn man sich seine Filmografie bis 2010 anguckt, kommen da erstaunlich wenig Yakuza-Filme so vor.
Ja, richtig.
Genau.
Aber es sind die wichtigen, also ich glaube so die Karriereentscheidenden.
Ja, Outrage fand ich furchtbar.
Die Yakuza-Filme. Also. Ja, der war ja deutlich später tatsächlich.
Also die 3 sind ja leider 3.
Ich seh mal, wir gleiten immer schon so ein bisschen zu Kitano. Ich möchte ein bisschen später über ihn sprechen tatsächlich. Wenn wir hier mit Yakuza Graveyard durch sind, der eben auch unsere volle Aufmerksamkeit verdient, weil er ist wirklich gut und ich muss ganz ehrlich sagen, Michael, ich war nicht von Anfang an überzeugt. Ich habe mich durch die erste halbe Stunde mehr oder weniger quälen müssen. Ich fand sie super diffus erzählt, es hat mich emotional nicht gepackt. Ich fand es fast schon so in der, also nicht inszenatorisch, das fand ich super kompetent, aber erzählerisch unglaublich beliebig. Man wird mit einer Fülle an Namen, Figuren zugeschüttet, Loyalitäten wandern immer von links nach rechts und geradeaus und vor und zurück und es ist alles so, hier schön dich wiederzusehen, mein bester Schul Freund. Oh, du Verräter, geh weg, komm ran, mein Bruderherz. Oh nein, geh weg, ich bring dich um. Und ich dachte, oh, das ist anstrengend. Ich weiß nicht, ob ich das durchhalte. Und irgendwann hat mich der Film so, ich kann jetzt nicht die Minutenzahl benennen, aber irgendwie so plus minus nach einer Stunde hat der Film mich komplett gekriegt und ich war komplett drin.
Ich glaube, ich weiß, welche Szene du fast meinst. Aber kommen wir gleich noch dazu. Ich habe jetzt ein zweites Mal ja jetzt gesehen und ich hab mir also jetzt davor eben das gute Booklet wieder durchgelesen, das bei der Radiance dabei ist. Da komme ich gleich dazu. Also mein erster, wo ich es zum ersten Mal gesehen habe, fiel mir ein Satz ein, wo ich immer nur grinsen muss. Das ist ein Film, wo jeder Protagonist Betonwürfel zum Frühstück lutscht.
Ja, das stimmt.
Weil jeder ist absolut over the top auf 11. Gerade Wataris Charakter, wie heißt der?
Kuro Iba.
Ist ja, also auch wir da. Du hast am Anfang wahrscheinlich auch, wie er damit seine Faust immer.
Ja, ja. Er soll doch bitte damit aufhören, wird ihm von seinem Vorgesetzten mehrfach gesagt im Film.
Das kommt auch durch das Booklet raus, dann später. Also, er ist ein Mann voller Gewalt. Also, er ist Gewalt da. Er ist ein brodelndes Pulverfass und er kann nur auf Sachen reagieren durch Gewalt. Und das kommt ja später. Willst du schon über die Yakuza, über sie reden?
Ach so, über Keiko meinst du? Ja, nee, können wir meinetwegen, wir sind ja nicht hier streng chronologisch, aber das, was du sagst, wollte ich auch nur gerne nochmal bestätigen. Ich glaube, mein dritter Kommentar neben hier so ein paar Notizen zur Filmografie der Beteiligten ist irgendwie, Kuroiwa explodiert vor Gewaltpotenzial. Und das hat mich am Anfang eher gestört und dann am Ende habe ich das als wahnsinnig großes Plus gesehen des Films. Also, dass er immer so kurz vor, ich platz gleich ist.
Er ist ja ist eben, wo er mal eine Schelte von seinem Chef bekommt, stürmt er raus und kickt die Tür ein. Und so, aber eben, es kommt ja dann an dieser Szene, es gibt eine Szene am Strand, also die Keiko sieht ihren, also sie ist die Nummer, sie ist ein rohes Tier in der Gang, in der Familie, aber ihr Ehemann, Anführungszeichen, der Boss war, hockt im Knast und sie will ihn einfach nur besuchen und um Rat fragen. Das war so eine Szene, die beim ersten Mal halt bei mir so vorbeilief und er beschimpft sie da eben als Korean Whore, koreanische Hure. Und sie zerfließt unter Tränen dann, rennt zum Strand und will sich also ins Meer stürzen, weil sie kommt ja vom über dem Meer drüber aus Korea. Ja. Und das ist vor allem was, es ist so wichtig, auch eine Geschichte hinter dem Film zu wissen, weil das war jetzt mir beim zweiten Mal erst gewahr und dann guckst du auch mehr drauf. Und dann habe ich das verstanden und konnte auch die Figuren besser einordnen. Und zwar bei Battle Without Honor and Humanity hat ein Kritiker mal geschrieben, ein guter Film, er ist froh, dass Fukasaku die Koreaner rausgeschnitten hat. So, Korea war ja im Krieg von den Japanern einverleibt worden.
Ja.
Und so war es natürlich im japanischen Nachkriegskino, waren die Koreaner immer die anderen, immer die Fremden. Es waren immer die Gangster. Sie wurden also immer ganz stereotypisch im Film als die Bösen dargestellt. Also die Bösen, die Fremden, die alles klauen und so weiter. So wie wir, entschuldigt das Wort, wie wir früher gesagt haben, die Zigeuner. Das sind immer die, die sind shady, die sind verheimlichen was, immer das. Und erst später wurde dann das im Film wohl besser. Es wurde dann aber halt immer dieser White Savior, also es war immer ein Japaner, der dann die Koreaner rettet für irgendwas und so weiter. Und der Drehbuchautor von Yakuza Graveyard, wie hieß er?
Kazuo Kasahara.
Genau. Der hat also dann als erster zwei Filmcharaktere geschaffen, die im Film ganz laut sagen, hey, wir sind Koreaner. Eben, das ist Keiko und das ist dann sein Buddy, mit dem er dann Bruderschaft schließt. Also der Cop schließt dann Bruderschaft mit dem
Iwata,
Yakuza-Boss. Und der sagt noch, bevor er die Bruderschaft macht, hey, du musst wissen, ich bin voll Koreaner. Ist das okay für dich? Und er sagt, mit Freude. Und das fand ich dann, also gerade beim zweiten Mal gucken, macht es dann noch viel mehr raus, weil du das auch verstehst. Dann.
Ja, ja. Ich glaube, das hast du, da hast du wirklich ein gutes Gefühl dafür, welche Momente mich so umgestimmt haben in meiner persönlichen Meinung zu dem Film. Also mich wohlwollender haben werden lassen. Es sind tatsächlich auch diese Momente da am Strand und eben dieses Bruderschaft-Trinken.
Also, ja, warte mal. Wir sind ja am Strand gelandet, weil eben er ja im Boden des Pulverfass ist und er dann am Strand ja auch sagt, er ist auch auf der anderen Seite geboren worden und sie frickt ihn ja auch in Korea. Nein. In der Mandschurei, also in China, was früher die Mandschurei hieß. Auch im Essay, glaube ich, schrieb es drin, er hat es auch irgendwann, er ist halt auch ein Kind, das mit Gewalt aufgewachsen ist. Zum Beispiel auch die Szene mit den Banditen. Also klar, am Anfang, was du vorhin gesagt hast, da hat es halt zwei Banditen, die ihn ausrauben und er rennt denen hinterher und vermöbelt einen so richtig. Und die tauchen am nächsten Tag halt dann bei der Gang auf, wo er als Polizist vorstellig wird, weil die Polizisten müssen ja auch in Gangs vorstellig werden. Und er dann aber mit denen später verlangt, sie sollen eine Waffe rausgeben. Und die gehen mit ihm zu seiner Mutter in die Bar. Und sie, die Mutter, das ist auch ein ganz toller Moment. Die Mutter erzählt ihm ja haargenau eigentlich seine Geschichte. Hey, mein Nichtsnutzsohn, der jetzt Yakuza, wurde auf dem Schulhof immer gebullied und verschlagen. Und deswegen ist er Yakuza geworden, damit er hart wird. Und er sagt ja später auch, er wurde auch immer geschlagen und er musste sich durchboxen. Und deswegen ist er Polizist geworden, um hart zu werden. Und darum schließt er ja auch diese Freundschaft ja dann mit denen. Es kommt beim ersten Mal total awkward. Gebe ich dir vollkommen recht, dass du wahrscheinlich die Szene der Bardo auch gedacht hast, was soll jetzt das? Sie schlagen sich und dann lieben sie sich?
Na, es wirkt diffus tatsächlich, weil die Loyalität und Allianzen zu Beginn für mich noch nicht ganz klar waren. Ich bin sehr wenig versiert, das habe ich auch bereits gesagt, in diesen Erzähldynamiken des Yakuza-Films. Ich habe da einfach relativ wenig Ahnung von. Und für mich wirkte das alles so wahnsinnig beliebig, dieses ich bin eigentlich Polizist, aber im Grunde verbringe ich den Großteil meiner Freizeit, aber auch Berufszeit mit Kriminellen und solidarisiere mich eben so weit mit denen, wie es zuträglich ist, meine Arbeit als Cop. Aber wo genau da eben auch die moralisch-ethische Grenze, auch professionelle Grenze gezogen wird, war mir nie so ganz klar. Und da tauchen eben auch Leute auf, gute Cops, schlechte Cops, irgendwie nette, gute Kollegen, irgendwie Gangs. Mir fiel es unglaublich schwer, da mich so ein bisschen auch moralisch zu verorten und mich auf irgendwessen Seite zu schlagen, weil ich mich ja schon irgendwo danach gesehnt habe, Kuroiwa als so einen Typen zu sehen, mit dem ich auch mitfiebere. Aber der war eben super unangenehm und wankelmütig und brutal und ich dachte, das ist vielleicht echt anstrengend mit dem. Ja,
aber also natürlich eine zweite Sichtung, schreckliches Wort, ein zweites Mal den Film angucken.
Nein, zweite Sichtung ist okay. Ja, wird viel zu wenig benutzt, das Wort hier im Podcast Deutschland.
Damit schließt sich da viel mehr. Also ich fand auch gerade diese menschliche Seite, die er dann ja zeigt, weil er identifiziert sich ja dann mit denen, weil er auch sagt, hey, die sind genauso wie ich. Er sagt das ja auch in einem Satz, my blood and their blood is the same.
Absolut, ich glaube, diese nationale, diese kulturelle Verortung des Handlungsschauplatzes, aber eben auch der Figuren darin, fand ich auch unglaublich wichtig und gut und ohne selbst, um die genauen historischen und politischen Hintergründe zu wissen, fand ich es unglaublich stark, dass das eben zum Thema gemacht wird, dass es eben nicht nur darum geht, ja, wer bringt die meisten Leute um und wer verdient das meiste Geld und wer vertickt am meisten Drogen und wer begeht am effektivsten Seppuku und was weiß ich, sondern eben darum letztendlich auch um die eigene Identität der Menschen dahinter, dass es eben auch, dass die eben auch überwinden kann, ein gemeinsamer Background, zum Beispiel ein Aufwachsen in Armut oder in einem bestimmten Teil der Erde, eben auch komplett berufliche, moralisch-ethische Grenzen, Geschlechtergrenzen komplett überwinden kann. Ja. Und das fand ich eben unglaublich spannend zu beobachten. Da steckt unglaublich viel in Yakuza Graveyard. Und nicht zu Beginn, möchte ich sagen, aber gerade so dann, wenn eben genau Keiko und Kuriwa ihren großen Austausch haben oder eben es zum hier erstmal sehr explosiven Aufeinandertreffen zwischen Kuriwa und Iwata, dem Yakuza-Boss von diesem Nishida-Clan kommt, die sich erstmal auch gar nicht grün sind, erstmal misstrauisch sind und dann eben ganz schnell feststellen, oh, da schlägt doch was Gemeinsames in unserer Brust.
Hast du mit englischen Untertiteln geschaut? Oder?
Ja.
Weil da ja auch eben, let's be jerk of brothers.
Ja, stimmt, das sagt
ich hab mir das extra richtig aufgeschrieben.
Ja.
Da ist auch am Strand, fand ich auch, dass so Keiko auch das symbolisiert, was im Post-War-Japan auch mit Frauen vor sich ging. Weil sie sagt ja auch eben, sie ist nicht Koreanerin, sie ist nicht Japanerin, sie ist nichts. Sie wird dann von ihrem Anführungszeichen Ehemann mit 13 auf den Strich geschickt. Und das sind ja alles Stories, die du ja weißt. Ja, so war's. Das stimmt alles. Das ist, in irgendeinem Essay habe ich's gehört, was sie auch sagen genau, auf der Blu-ray ist so ein kleiner Teil dran. Das sagen, dass jetzt Yakuza Graveyard auch mit seiner rasanten Snap-Snap-Snap-Art, der Handheldkamera, den Zeitungsüberschriften, ja, echte Zeitungen wohl sein. Eben, dass es Yakuza Graveyard ist ein True-Account-Film, auch wenn alle Betonwürfel lutschen.
Ja.
Das ist schön, es freut mich, dass das auch genau so
ist. Ja, klar, tatsächlich. Ich glaube, der Film setzt eben, der überrascht einen eben so hinten raus mit einer Tiefe, die ich vorne gar nicht so vermutete. Also nochmal anders gesagt, um beispielhaft vielleicht, ich mache es jetzt vielleicht an einer konkreten Sache fest. Ich hatte das Gefühl, er ist sehr, sehr konventionell. Ich wusste eben um die Tatsache, dass es Fukasakus siebter, achter Yakuza-Film ist und dass er auch mithalf, eben dieses Subgenre so im japanischen Kinokultur zu etablieren. Und ich hatte, wie gesagt, auch Battles Without Honor und Humanity schon die ersten beiden gesehen und ich wusste ja, was da ungefähr mehr oder weniger kommt. Die sind auch gut, aber die sind vergleichsweise, finde ich, also haben nicht so viel figürliche, auch storyseitige Komplexität. Und dann begegnet mir eben Kuroiwa wieder so als harter Cop, der aber eben ein bisschen wie Clint Eastwoods Mann ohne Namen, genau, auch so ein bisschen Jojimbo inspiriert, im Sinne von, da ist wieder so eine Figur, die spielt beide Seiten gegeneinander aus und darauf wird sicher hinauslaufen. Und da gibt es eben noch diese, und daran möchte ich es gerne festmachen, diese Figur der Geliebten von Kuroiwa, die wir am Anfang eben mit ihm sehen und die er dann zurücklässt. Und man sieht, er hat relativ wenig Interesse an ihr, aber sie telefoniert ihm weiter hinterher, will ihn sogar heiraten übers Telefon, während wir sie auch sehen, wie sie mutmaßlich da mit einem anderen Freier im Bett liegt. Und ich dachte, ach, das ist irgendwie, weißt du, also ich ahne, worauf es hinausläuft. Er wird dann am Ende so die tragische Heldenfigur und umgeben so von verräterischen Weibstücken und illoyalen Kollegen. Und so war es dann eben auch überhaupt nicht. Die Gangster sind viel freundlicher oder vielschichtiger als erwartet. Die Kollegen eben viel, viel illoyaler und durchtriebener als erwartet. Da ist eben nicht nur eine Frauenfigur, die fast schon so misogyn charakterisiert wird in ihrer, nutznießerischen, fast parasitären Art, so von wegen, ja, nimm mich und unterhalt mich und lass es, du musst dafür sorgen, dass es mir gut geht.
Ja, schuldet sehr viel komplex. Ja, sozusagen.
Ja, aber da kommt dann eben Keiko und Keiko ist unglaublich cool und alle Figuren um Keiko rum bemühen sich, sie klein zu reden, so, ja, die ist ja eh nicht die Hübscheste und wenn die Alter rauskommt, ist sie irgendwie eh alt und faltig und dann
will sie keiner mehr haben. Sie braucht jemanden wie dich an ihrer
Seite. Ja, und die kann ja froh sein, dass sie aus ihrem Puffloch da rausgeholt wurde von uns und aber sie ist so cool. Sie ist so cool. Mhm. Und damit habe ich gar nicht gerechnet. Und auch Kuroiwa ist so viel interessanter, als zu Beginn so vermutet.
Also ich glaube, da steckt auch, also so habe ich auch gefühlt, so viel Punk und Anarchie in dem Charakter. Mhm. Also gerade am Schluss wurde noch so dieses V-Zeichen, eben Stick it to the man so richtig. Mhm. Schöner Stimmt. Schluss auch. Also der Film ist wirklich, es ist snap, snap, snap. Er geht 90 Minuten. Da ist kein großer Filler irgendwie drin, fand jetzt ich.
Ja, das ist richtig. Nee, der geht unglaublich schnell vorbei. Ja.
Und eben, ich habe das auch aufgeschrieben. Vielleicht fangen wir es ein bisschen an zu vermischen. Hm. Weil das kam jetzt auch erst nur, das war nicht meine Intention. Ich habe mich auch damit nicht befasst, aber ich war jetzt, wo ich Yakuza Graveyard geguckt habe, so fasziniert dann, wie viel Yakuza Graveyard im Brother eigentlich steckt. Hm. Weil wir es da, also zum Beispiel bei Yakuza Graveyard ist es ja dann irgendwann auch, es ist eine Spirale der Gewalt, die irgendwann in der Mitte des Films angestoßen wird, die dann nicht mehr aufzuhalten ist, wie bei Brother. Es spielen ja auch Leute da mit aus Brother, aus Yakuza Graveyard in Brother. Und ich meine, Kitano ist ja auch ein zwar nicht brodelnder Mann der Gewalt in diesem Film, aber eben auch ein Mann der Gewalt, aber auch wieder mit diesen menschlichen Seiten. Er ist so ein bisschen lakonisch, er macht so Späßle oder dann einfach auch so diese Szene, das ist ja auch was Kitano gerne macht, er unterbricht eine Szene einfach mit was mundane. Eben da ist es halt Papierflieger vom Dach werfen in Brother.
Ach so, ja.
Und
analog dazu wäre in Yakuza Graveyard welche Szene?
Ja, eben da hätte
mundane,
hätte ich
profan.
Nee, da hätte ich auch einfach dieses, das weniger, aber eben dieses Menschliche. Eben diese Szene in der Bar mit dem Kid, mit dem Jungen, dass er sich da.
Ja, zum Beispiel, klar.
Da einfach auf die Seite des Jungen sagt und ihm also die heiße Pistole, mit deren Mord begangen wurde, ihm zusteckt wieder und sagt: Hey, lass sie einfach irgendwo verschwinden.
Ich würde noch gerne, wenn es für dich okay ist, Minuten bei Yakuza Graveyard bleiben, ganz ehrlich, und jetzt irgendwie nicht so sehr Brother da rein mischen. Wobei ich sehe natürlich auch die inhaltlichen Parallelen und überhaupt das, wie gesagt, die operieren, funktionieren ja auch im gleichen Subgenre. Das sind beides Yakuza-Action-Thriller im weitesten Sinne. Oder auch im engeren Sinne, ehrlich gesagt. Aber ich fand eben, ich möchte jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen, Brother bei weitem nicht so gut wie diesen Film hier. Um nicht zu sagen, sogar ein bisschen enttäuschend. Weil ich habe eben auch geguckt, was die aus ihrer Laufzeit machen. Und Yakuza Graveyard hat so viel weniger Zeit und so viel mehr, zumindest gefühlt, Figuren, die es hier zu behandeln gibt. Und ich habe das Gefühl, er kriegt die einfach besser unter. Durch diesen zackigen Inszenierungsstil, der eben auch so eins zu eins widerspiegelt, wie die Figuren alle drauf sind. Dieses Gewalttätige, dieses Muskulöse, dieses ständig Bebende, kurz vor der Explosion. Das ist einfach so.
Direktor.
Was hast du gesagt? Snap. Das ist irgendwie so zackig erzählt, wie es irgendwie nur geht. Und das ist so der positive Aspekt dieser ganzen Routine, die offenbar Fukasako zu diesem Zeitpunkt in seiner Karriere mittlerweile innehatte, um diese Art von Geschichten zu erzählen. Da merkt man einfach, der ist unglaublich geübt darin, unglaublich viel unterzukriegen. Und ab einem gewissen Punkt zumindest hat es mich auch nicht mehr überfordert, weil ich dachte eine Zeit lang, oh, wer ist dies, wer ist das, der sitzt im Knast, ach nee, der hat sich jetzt in Abwesenheit umgebracht oder wurde umgebracht oder wie auch immer. Und dann am Ende, also auf den letzten, der spielt auch, glaube ich, zuvor gar nicht so eine tragende Rolle, grätscht ab doch dieser andere Yakuza-Boss rein, Teramitsu heißt der, glaube ich, der dann auch in einer ganz großartigen Szene erschossen wird von unserem Protagonisten da in der Polizeistation, bevor er dann eben unser Held oder unser Anti-Held, unser Protagonist Kuroiwa dann eben auch erschossen wird und in den Arm seiner Geliebten sterben darf. Und
bitte? Spoilers übrigens.
Ja, Spoiler, ja. Also ich finde das wirklich, wirklich mehr auf den Punkt erzählt, wirklich völlig ohne Längen und immer wieder überraschend auf einer figürlichen Ebene, weil wie gesagt, einfach diese Offenbarung, dass man irgendwann merkt, okay, es geht gar nicht darum, warst du mal eine Hure und bist du ein Gangster und du eigentlich ein Cop, sondern es geht darum, dass sich hier Allianzen, dass die Leute zueinander finden über ihren geteilten kulturellen und sozialen Background, weil die eben alle aus scheiß Elternhäusern kommen. Auch hier Iwata erzählt ja, weil meine Mutter war eine Hure, mein Vater war ein Säufer, was soll ich anderes machen? Und das ist im Grunde auch die Lebensgeschichte unseres, ja, in Gänsefüßchen Helden. Und das ist auch im weitesten Sinne die Lebensgeschichte von Keiko, die eben noch dazu aus einem anderen Land kommt. Und genau wie der Gangsterboss, der nette Gangsterboss, der dann eben auch durch einen ganz perfiden Trick im Knast sterben muss. Also egal, es geht alles viel zu weit, es ist wahnsinnig viel Story drin. Aber das fand ich auf einer erzählerischen Ebene spannend. Und da kommen eben auch so inszenatorische Kniffe noch relativ spät, wie diese ganze Sache mit dem Wahrheitsserum, das sie dann Kuroiwa injizieren, mit diesem Farbspiel und
ja,
dem Warpen, wie nennt man das, irgendwie dieser verzerrten Tonspur, die man dann hört. Ja. Also ich fand das toll, wirklich. Also ein Film, der immer wieder überrascht, selbst spät noch. Die Zuglichter wollte ich erwähnen, genau, die dann so über sein Gesicht rollen. Du hast da so einen Zug vorbeifahren und dann siehst du diese Zuglichter.
Ja genau, Stress toll. Einfach nochmal, Stress, der den Charakter nochmal eben over the edge da bringt. Ja, aber wie du sagst, du hast da vollkommen recht. Jetzt bei die beiden Enden nehme Brother, weiß gar nicht, also fand ich jetzt mal wieder beim Angucken, er weiß gar nicht so recht, wann er aufhören soll, wie er aufhören soll. das zieht sich ewig hin und wie gesagt, da ist es halt einfach bam, 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 fertig. Peace.
Ja.
Ende.
Ja. Ich würde für jedem empfehlen. Also ich bin super dankbar für deine Empfehlung, also oder für deine Idee, denn ja. Anzugucken, weil ich war so ein bisschen.
Ja, das freut mich. Das war ja auch.
Ich hatte Vorbehalte. Ich habe aber auch kürzlich mit Daniel über Street Fighter gesprochen. und den Sonny Cheaper-Film. Und das war eben auch das ist auch ein Toei-Film. Also der begann auch mit demselben Studio-Logo. Und ich glaube, nachdem wir kurz darüber gesprochen haben, haben wir beide gesagt, eigentlich haben wir keine Ahnung, wovon wir reden. Und das hat sich auch, durch Daniel und mein ganzes Street Fighter-Gespräch so ein bisschen gezogen. Eigentlich wissen wir gar nicht, wovon wir reden. Und ich hatte wiederum hier ein bisschen die Sorge, dass ich mir das angucke und mir denke, ich kann das, glaube ich, gar nicht würdigen, ohne die Geschichte des Yakuza-Films der 70er Jahre zu kennen.
Darum habe ich es ja im Vorgespräch bei dir gesagt, Patrick, ich fühle mich so unvorbereitet heute. Eigentlich müsste ich noch so viel Filme gucken, um da mitreden zu können.
Aber dafür sind solche Booklets da, wie das, was du gerade eben zitiert hast. Ich fand das sehr, sehr hellend gerade, ehrlich gesagt.
Ich eben auch. Also gucken, also kann wirklich sagen, auch ein zweites Mal lohnt sich immer.
So. Aber wir kommen ja nicht um Brother rum. Nee. Ne?
Merke ich ist ja auch schon. Jammern auf hohem Niveau.
Du jammerst gar nicht. Du findest ihn absolut großartig. Und ich habe gerade mal kurz meine Letterboxd-Bubble geguckt. Der Film wird abgefeiert wie sonst nichts Gutes. Also die Menschen sind begeistert. Da werden 4 Sterne aufwärts verteilt, auch gerne mal die volle Punktzahl. Und ich fühle mich da ein bisschen außen vor. Aber darüber können wir ja gleich noch reden.
Also eben, daher auch vorhin meine Vorgeschichte mit diesem ganzen coolen. Und hey, dann ändert ja auch in Heroic Bloodshed. Yay, genau das habe ich gerade auch geguckt. Super geil.
Ja.
Und jetzt, wo ich den diese Woche geguckt habe, ist bei mir was anderes eingetreten. Und zwar habe ich sozusagen hinter den Vorhang von dem Ganzen geguckt.
Okay.
Das klingt jetzt blöd. Das kommt jetzt hier am Wort. Hört es Michael an mit seiner leuchtenden Eingebung. Naja, ich finde, Brother ist absolut überdreht. Also das ist total theatralisch. Die Gewalt ist total theatralisch. Kitano ist einfach nur theatralisch. Also so cool und stumm sieht man ja fast selten. Oder einfach so.
Außer seinen anderen Filmen.
Ich sag mal passiv einfach. Aber er ist einfach da die Schraube auch wieder hochgedreht. Mit was kann er da machen? Und so habe ich das dann geguckt. Ich hab dir dann auch, wenn ich geschaut habe, mal geschrieben, hey, ich wusste gar nicht mehr, wie lustig Brother ist. Die Gewalt
ist komisch.
Die Gewalt ist weder schockierend, sondern du lachst halt dabei, wie in so einem Horrorfilm, wie bei Evil Dead. Weil es einfach
Er ist 100% komischer als Yakuza Graveyard, der überhaupt nicht komisch ist. Also wenn man mal hier von diesen 2 Hämflingen, die da irgendwie Kurohiva ab und zu unterstützen, dabei bei einigen Aufträgen absieht, die ab und zu so ein bisschen tölpelhaft wirken, aber auch das ist kein echter Humor, sondern eher Verzweiflung, glaube ich.
Ja, und auch diese Prämisse, er wird aus Japan rausgekickt und geht dann nach Amerika, um gleich dasselbe wieder zu machen und gleich denselben Gang War zu starten. Dann hatte ich hier auch dieser witzige Cut, wo sie am Anfang die Mexikaner erschießen und aus ihrem Hinterhof und dann die nächste Cut ist die Limo. Steht nirgends dran, wie viele Jahre vergangen sind, wie viele Monate, vielleicht ist auch ein paar Tage vergangen und sie jetzt hier mit Geld um sich werfen, jeder teure Anzüge trägt. Es ist einfach lachhaft, es ist lustig, es ist einfach over the top.
Erinnerst du dich an den Obdachlosen, der das Schild hochhält, hier mit bitte irgendwie eine kleine Spende für was zu trinken und da dreht er eben sein Pappschild um und guckt eben auf die Limo und sagt, tausche Limo gegen Fahrrad und guckt dann eben so wissend auf seinen alten Drahtesel runter, fand ich auch sehr.
Mit dem Danny am Schluss ja noch fährt. Lustigerweise.
Ja, das ist toll. Das ist wie so ein Easter Egg in diesem Film, dachte ich mir auch. Also das ist schon so, ich würde sagen, Brother ist schon so ein bisschen Takeshi Kitano 2.0. Ich glaube, er macht mehr Spaß, wenn man so ein bisschen weiß, was er vorher gemacht hat. Also auch ein bisschen so um seine Star-Persona weiß, aber eben auch weiß, was er für Filme vorher gedreht hat. Ich würde, glaube ich, das meine ich durchaus ernst, auch wenn wir hier viel rumwitzeln, niemand empfehlen, mit Brother zu starten, tatsächlich. Also aus heutiger Sicht Mitte 40 und habe 10 andere Filme vorne mit Takeshi Kitano gesehen, würde sagen, fuck mit anderen an. Guckt euch erstmal so den wirklich etwas ernsteren, melancholischeren, depressiven Kitano an in Sonatin oder Hanabi oder sowas.
Ich fand Sonatin eigentlich nie so depressiv.
Oh.
Also,
ich habe depressiver jetzt, als der geht ja kaum, finde ich.
Ich habe ihn jetzt auch schon lange nicht mehr gesehen, weil ich fand den eher immer, ich will nicht sagen heiter, aber heiteren Ton.
Okay.
Aber ich glaube, wir müssen auch mal wieder angucken. Aber mir fehlen auch immer noch Dolls zum Gucken, das habe ich auch noch nicht geguckt.
Ja, aber ich wollte doch ergänzen, weil ich weiß, Menschen sitzen hier und denken, ja, aber wieso, weil wir das jetzt schon irgendwie 2-3 Mal so erwähnt haben, zumindest in einem Satz verwendet haben, irgendwie mixen hier Hongkong, Heroic Bloodshed, Kino und John Woo zusammen mit irgendwie Filmen von Fukasaki und Kitano. Wir wissen schon, das sind 2 unterschiedliche Länder, ne? Ist das schon klar? Und es geht eben nur darum, glaube ich, um die Verfügbarkeit, dass es einfach irgendwann so eine Welle kam, der Möglichkeiten, solche Filme einfach zu gucken. Und dass wir natürlich, die wir irgendwie, glaube ich, auch, weil wir beide zu einer Generation gehören, so ungefähr zu zur selben Zeit einfach so aufgesogen haben im Sinne von, oh, endlich ist das ganze Zeug da, wie toll. Und eigentlich war es schon egal, woher diese Filme kommen. Hauptsache kriminell, actionreich und gewalttätig.
Ja, oder einfach aus Asien. Es hat ja auch wenn du ja, Asien erreichen genau, müssen. Scheißegal, woher, Asien.
Ja.
Und das war ja den 2000er, da war Brother, the Perfect Storm. Eben zur besten Zeit würde der heute rauskommen. Ich glaube, das wäre wie Outrage. Jeder würde es nur belächeln und sagen, was ist denn das für ein Kack?
Ich war ein bisschen früher dran. Ich weiß aber nicht genau, wann. Ich hatte eine Takeshi Kitano Box, eine DVD-Box. Ich glaube, Ende der 90er kam die raus, 98 oder 99. Und da waren drin Violent Cop, Boiling Point und Sonatine. Hm. Und das war so mein erster Kontakt mit Takeshi Kitano bewusst. Also das war noch vor Battle Royale, aber mit Sicherheit nach Johnny Mnemonic, aber indem ich eben wie Takeshi überhaupt nicht wahrgenommen hatte. Und die habe ich eben graduell mehr und mehr begeistert. Im Boiling Point spielt ja Takeshi Kitano, glaube ich, gar nicht mit oder hat nur einen kleinen Auftritt, ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Violent Cop fand ich eben relativ flach. Komplett solider Action, aber auch nicht besser als irgendwie 0815-TV-Film dieser Zeit. Aber Sonatine, das war für mich ein absolutes Megameisterwerk. Der hat mich so berührt, hat mich so traurig gemacht. Und danach habe ich eben angefangen, wirklich alles zu suchen. Wie gesagt, muss so 99 gewesen sein, alles, was er gemacht hatte. Und glücklicherweise war das auch genau die Zeit, vielleicht war es so 98, als Hanabi dann auf Heimvideoformaten, Homevideoformaten also rüberschwappte in mein Dunstfeld. Und Kids Return, glaube ich, auch rauskam, der wiederum auch ohne Takeshi Kitano in der Hauptrolle ist, aber von ihm eben als Drehbuchautor und Regisseur. Mhm. Und das war die Zeit, in der ich mich wirklich in Kitano verliebt habe. Bis heute würde ich sagen, Sonatine ist zweifellos sein bester Film. Und für mich fühlte sich Brother, also ungleich zu dir, der du Brother zum ersten Mal, also das war dein erster Kontakt mit Takeshi Kitano, mhm. Als ich Brother gesehen habe, vor Jahren und mittlerweile fast komplett wieder vergessen hatte, war Kitano fast schon so ein bisschen, ach der, das hat er ja auch noch gemacht. Also war schon für mich so ein bisschen abgegriffen.
Ja, ich glaube, mein zweiter war Hanabi. Mhm. Wobei ich bin da noch ein ziemlicher Verfechter, weil du gerade gesagt hast, mit welchen Filmen soll man starten, da würde ich immer Kikuchiro lustigerweise empfehlen.
Der ist toll, Dolls ist auch toll. Ich fand so ein bisschen, also irgendwann begann eben so die Phase, glaube ich, auch nach Battle Royale, wo eben plötzlich Takeshi Kitano Megastar war. Und dann eben auch er als Satoichi da besetzt wurde. Und
ich glaube, das war, wo er international einfach, das war der High Point Satoichi.
Ja, und da fing er an, zunehmend weniger Spaß zu machen, ehrlich gesagt. Ich habe da ehrlich gesagt danach auch gar nicht mehr so viel von und mit ihm gesehen. Eher mit ihm, aber nicht so viel von ihm und ja.
Ja gut, da gibt es ja bloß eigentlich da Glory to the Filmmaker, also Kantoku Banzai ist furchtbar.
Takeshis, wo er sich quasi multipliziert, genau.
Furchtbar und wie gesagt, dann habe ich...
Über Outrage hörte ich nichts Gutes.
Die hab eben,
kannst du das bestätigen?
Ja, also ich habe jetzt, also der erste Outrage ist Durchschnitt, ist okay. Beyond Outrage ist eine Katastrophe und Outrage Coda habe ich keine Erinnerungen mehr.
Was viel aussagt über einen Film, der gar nicht mal so alt ist.
Ja. Also wie gesagt, wirklich Dolls fehlt mir noch, den muss ich echt unbedingt jetzt mal gucken. Naja, aber eben, Brother.
Wollen wir die UFDB-Inhaltsangabe verlesen kurz?
Ja, gerne.
Yamamoto arbeitet als Bodyguard, hat Platzhalter-Account geschrieben, also Username gelöscht bei der UFDB. Yamamoto arbeitet als Bodyguard für einen der mächtigsten Gangsterboss von Tokio, hat einen untrüglichen Sinn für Gefahr und handelt schnell und rücksichtslos. Trotzdem kann er seinen Chef nicht vor einer Attentatsfalle bewahren. Aha. Plötzlich ist Yamamoto in der Yakuza-Bruderschaft nicht mehr erwünscht. Mit einer Tasche Geld setzt er sich nach L.A. ab, wo er seinen Stiefbruder Ken aufsucht. Als kleine Drogenhändler schlagen sich Ken und seine Freunde mühselig mit der Latino-Mafia herum. Yamamoto, den alle ehrfurchtsvoll Aneki, großer Bruder nennen, zeigt ihnen, wie ein Yakuza mit dem Problem umgehen würde. Rücksichtslos schießt er sich den Weg zu einem größeren Revier frei. Yamamoto und seine Gang steigen schnell auf, doch sie übersehen, dass die italienische Mafia ein Gangster von ganz anderem Kaliber ist. Okay, da wären wir schon bei der italienischen Mafia. Die kommt zu 30 Minuten vor Schluss dann ins Spiel.
Als unsichtbare Entität.
Ja. Die Hauptrollen, wie bereits erwähnt, Takeshi Kitano, jetzt x-fach Omar Epps. Der Film spielt in den USA, ist so, glaube ich, die einzig wirklich nicht nennenswerte, aber bekanntere US-Schauspieler. Die anderen hatte ich jetzt nicht zuvor noch nie gesehen.
Na gut, James, Mr. Takagi. James Eta spielt auch
Ah, okay, alles klar. Masaya Kato spielt Shirase, Susumu Terajima spielt Kato, der eine sehr unangenehme letzte Szene hat, wie einige Figuren hier sehr unangenehme letzte Szenen haben. Also es wird sehr, sehr viel ritueller Selbstmord begangen. Und das ist ehrlich gesagt auch so für mich einer der besten oder lobenswertesten oder irgendwie eindringlichsten Aspekte des Films, dieses ritualisierte Handeln hier so in Yakuza-Kreisen.
Das habe ich
auch. Joe Hisaishi wollte ich noch erwähnen, hat den Score geschrieben, auf den werde ich gleich nochmal zu sprechen kommen.
Und noch Ryo Ishibashi spielt auch, den kennen ja viele vielleicht aus Grudge oder Audition.
Ja.
Aber das habe ich mir auch, gleich kommen wir auch zum Meister der Musik dahinter. Das war eines der ersten, dass ich mir fett aufgeschrieben habe, Tradition und Loyalität. Mhm. Und eben, das war dann auch wieder das, wo ich sage, da hat das halt wieder auf die Spitze getrieben damit. So allein immer auch wieder diese, bei der Beerdigung, diese Reihen von Autos, die Reihen von Handlangern, die alle die Verbeugung da machen. Dann natürlich das obligatorische kleine Fingerabschneiden. Es gibt den Seppuku,
ja,
es gibt die Tattoos. Gibt's
mehrfach hier, ja.
Es gibt die Tattoos. Eben, Tradition, Loyalität, ganz groß geschrieben.
Dieses Abfeiern ritualisierten Handelns hier in Yakuza-Kreisen ist wirklich next level, muss ich sagen. Weil, genau, du hast den abgeschnittenen Finger erwähnt. Das ist normalerweise eine Szene, die sehen wir einmal, vielleicht in so einem klimaktischen Moment. So was haben wir ja zum Beispiel auch in Yakuza mit Robert Mitchum. Ich hab's vergessen, wir haben über den erst letztes Jahr im Podcast gesprochen. Egal. Aber hier findet es eben gleich dreimal statt. Es gibt da diese verschiedenen Szenen, in denen eben Schwüre geleistet werden, Seppuku, also ritueller Selbstmord begangen wird. Und alles das eben nicht nur einmal, sondern gerne auch zwei oder dreimal, damit es noch der Dümmste in der letzten Reihe mitkriegt. Genau wie diese Tattoos hier, auch die werden irgendwie großzügig zur Schau getragen, gleich in mehreren Szenen. Ich fand das schon sehr, also da ist offenbar Takeshi Kitano sehr, sehr investiert als Drehbuchschreiber drin.
Ja, auch, also was ich damals als Jugendlicher auch diese Szene total abgefeiert habe, boah, wie loyal, wie cool, war ja dieser Tod von seiner rechten Hand Kato, was wenn man jetzt anschaut, keinen Sinn macht.
Also für uns hier, ich wollte gerade sagen, ich sitze davor und denke mir, was?
Für uns nicht.
Sind die alle schwachsinnig?
Genau, die zählen auf dich, Onkel, und dann kommt.
Die Szene ist folgende. Er begegnet einem anderen Gangsterboss.
Sie wollen den Clan Turf übernehmen. Chinatown übernehmen. Genau.
Genau. Oder mit ihm zusammenarbeiten oder übernehmen, aber gerne übernehmen und ungern als mit ihm zusammenarbeiten, so oder so. Sie wollen eben quasi seine Loyalität erbitten und er sagt zu einem anderen Gangsterboss, also quasi sein Bruder in Anführungszeichen von Takeshi Kitano, von Yamamoto, ja, für Yamamoto würde ich alles tun. Ich würde mich sogar umbringen.
Ja, erstmal schmeißt er sie ja alle raus und sagt, what the fuck, verpisst euch aus meinem Büro.
Genau.
Und dann
er kommt noch mal zurück. Genau,
er muss noch was erledigen, kommt dann zurück. Und dann jetzt bitte
Kato weiter. Geht in Alleinregie zurück, obwohl er es nicht hätte tun müssen und sagt hier übrigens, ich würde mich hier für meinen Bruder, in Anführungszeichen, für Yamamoto, für Takeshi Kitano, umbringen. Sagt der andere Gangsterboss, ja, dann mach's doch. Und Kato macht das.
Genau, und Schnitt und beide Gangsterboss aus Chinatown laufen ins Büro von Kitano. Scheint sich eigentlich da auch noch einen Finger ab? Ich weiß es gar nicht mehr.
Nee, da gibt es bestimmt sehr viel. Also es ist sehr, sehr, also der Film ist nicht kurz, mit 110 Minuten ungefähr, also nicht so kurz wie Yakuza Graveyard, aber er erzählt auch eine ganze Menge und einiges ist sehr, sehr verkürzt erzählt, fast schon von humoristischen Effekt. Also der Tod von Kato ist sehr dramatisch, aber da gibt es eben auch so Momente des sehr verkürzten Erzählens, wie zum Beispiel zu Beginn, wo dieser eine, auch einer der diversen Gangsterbosse, die in dem Film rumhuschen, umgebracht wird, wo dann einfach so eine Szene, wo die zusammenkommen und sagen, ja, der Boss ist wieder draußen unterwegs, naja, hoffentlich ist er irgendwie gerade zu Hause und nicht bei einer seiner Huren, dann kann er wenigstens nicht umgebracht werden. Schnitt zum alten Gangsterboss, der gerade umgebracht wird, weil er nicht zu Hause sitzt.
Genau, gerade so zählt.
Und es ist auch schon wieder lustig, ehrlich gesagt.
Ja, eben, darum habe ich diesen Film so, bin ich dem so begegnet diesmal. Und dann war es okay. Hätte ich den, glaube ich, bierernst begegnet, dann hätte ich auch keinen Spaß gehabt beim Gucken.
Er ist nicht so ernst zu nehmen. Also spätestens dann, als hier Yamamoto in L.A. ankommt und Omar Epps, also Danny, begegnet zum ersten Mal. Die kennen sich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Und Danny erst mal sagt, hey, hier, du hast meine Whiskyflasche oder was, das ist kaputt gemacht. Und Yamamoto vollkommen emotionskalt ihm einfach einen abgebrochenen Flaschenhals ins Gesicht rammt. Das ist bösartig lustig, tatsächlich.
Das Ganze, die ganzen Streiche, die er mit Danny da immer macht. Das soll ja dann auch diese Freundschaft aufbauen. Und dann kam ich ja, was ich vorhin gesagt habe, dann weiß der Film damit eigentlich, also ich finde den Schluss so total blöd. Er weiß da eigentlich gar nicht, was er damit mit Oma Epps anstellen soll. Da macht er dann auch noch so auf Dramatik. dass die da die Mafia seine Mutter umgebracht haben. Und dann hockt er im Auto und ist nicht der beste Schauspieler auf Gottes Erden und weint dort dem heldenhaften Tod von Yamamoto nach, um dann eine Tasche Geld zu finden und sofort ist wieder, hey, geil, I love you, man, aus. Und denkst du, was sollte jetzt das?
Ich glaube, wir müssen irgendwie für die Menschen, die den Film nicht gesehen haben, da magst du ja einige gehen, noch ein bisschen irgendwie vorher ansetzen, erstmal so ein bisschen Kontext erklären. Also es ist ja so, dass Takeshi Kitano einen ausgestoßenen Yakuza spielt, um das ja mal sehr verkürzt zu erzählen. Es ist ein bisschen so wie in Sonatin, wo er auch quasi da irgendwie quasi ausgebotet wird, so irgendwie quasi strafversetzt wird irgendwo hin, wo er niemanden stört. In Sonatin ist es eben ein Strandhaus, wo er dann einfach mit ein paar anderen Gangstern abhängt und die spielen halt den ganzen Tag und machen da Blödsinn und am Ende endet alles ganz furchtbar tragisch. Und ein bisschen so ist auch hier, bloß ist eben hier der räumliche Abstand größer. Er wird dann eben von Tokio nach L.A. verbannt und trifft seinen kleinen Bruder wieder, von dem wir auch nicht wirklich wissen, es ist sein leiblicher Bruder.
Half-Brother.
Genau, sie erklären das auch mit, sie wurden beide ausgesetzt oder so.
Ja, stimmt.
Ken ist der kleine Bruder und Danny hier, der von Omar Epps gespielt wird, ist in der Gang von Ken. Und Ken verschwindet ganz schnell, stirbt dann auch, wie die meisten in diesem Film irgendwann. Und Danny, dieser Kleinkriminelle, den er da in L.A. kennenlernt, bleibt eigentlich die ganze Zeit, also ist der Einzige, der bis zum bitteren Ende an Takeshi Kitano, an Yamamotos Seite bleibt. Und eigentlich ist die hauptsächliche Dynamik zwischen den beiden ist, dass Yamamoto Danny beim Glücksspiel verarscht.
Stimmt.
Immer und immer und immer wieder. Die würfeln zusammen, die spielen Mahjong zusammen, die spielen Karten zusammen und immer geht Danny Yamamoto auf den Leim.
Das lustige Spiel war ja, wo er seinen Leibwächter am Fenster hat stehen müssen und er musste gucken, wer jetzt um die Ecke kommt, Mann oder Frau.
Oh ja, das ist ein tolles Spiel.
Und Kitano auf Frau gesetzt hat und Danny auf Mann und dann, das war Mann, Mann, Mann. Und Danny schon, yeah, ich gewinne ihn. Und dann Frau, 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 Frau. Hey, warum läuft da immer dieselbe Frau? Dass Kitano seine Olle bezahlt hat, damit sie immer um die Ecke läuft. Der Film ist so witzig.
Es ist lustig, aber es ist auch eine gewisse. Das liegt jetzt total wenig hilfreich, glaube ich, für Menschen, die den Film nicht kennen, nein, sich da eine Empfehlung sehen. Es ist ein Humor, den man mögen muss. Und ich weiß nicht, ob ich den immer so mochte, ehrlich gesagt. Es ist sehr albern, einfach. Es ist sehr, sehr albern.
Aber macht halt die Figur ein bisschen menschlicher, weil davor ist er einfach nur der Terminator. Übrigens bin ich da vorgekommen, was du gesagt hast mit Mechanismen. Und eigentlich ist ja Anikis Verhalten ja einfach auch Mechanismus. Er war Gangster in Japan, ist ausgesetzt, fliegt nach Amerika und also macht er wieder Gangster, weil es ist, was er kann. Mechanismus einfach.
Ja, klar.
Er geht natürlich da sofort hin, er macht da sofort die Mexikaner kalt oder erstmal haut er dem einen in die Fresse, dann macht es ja alle kalt und dann geht's weiter.
Es ist irritierend. Insofern habe ich ja gesagt, ich glaube, es ist eigentlich kein guter Kitano-Film zum Einstieg. Gut, jetzt kannst du die Vergangenheit nicht mehr ändern. Für dich war es eben der Fall und ich glaube, da ist jetzt irgendwie, dich hat es ja auch nicht kaputt gemacht und du hast ja auch danach noch andere Filme von ihm gesehen. Aber ich finde eben schon, er funktioniert für mich nicht so gut, wenn ich nicht um seine anderen Yakuza-Rollen oder seine Rollen als korrupter Cop und so weiß, über seine anderen Gangster-Film-Rollen. Weil ich glaube, es wird ja einfach relativ viel vorausgesetzt, was der Film nicht wirklich auserzählt. Also die ganze Geschichte von Yamamoto oder Aniki, also großer oder kleiner Bruder? Ich glaube, großer Bruder. So wie er immer genannt wird. Ich glaube, da wird einfach viel Background-Story, viel Charakterzeichnung vorausgesetzt, die der Film aber einfach nicht erzählt. Der ist bereits fertig, die Figur ist fertig gezeichnet, wenn wir ihm begegnen zum ersten Mal und der Film hat einfach nicht mehr daraus. Der kommt in die USA und du hast ja vollkommen recht, der macht da einfach sein Ding. Und der Film, Brother, macht sich kein einziges Mal die Mühe, das zu erklären. Im Sinne von, ja, so bin ich aufgewachsen. Eben das, was Yakuza Graveyard macht. So bin ich geprägt, so bin ich sozialisiert. Ich hatte ja keine andere Chance. Das habe ich mein ganzes Leben lang gemacht. Nee, der kommt noch in die USA und mit der großen Selbstverständlichkeit tötet er einfach alle, die ihm karrieretechnisch im Weg stehen. Der ist auch ein super Pragmatiker. Der bedauert das auch, glaube ich, gar nicht, aus Tokio weg zu sein. Jetzt macht er eben in L.A. einfach weiter, das, was er vorher in Tokio gemacht hat. Leute umbringen und Geld einsammeln.
Ich glaube, soweit, also schon der erste Shot im Film erzählt eigentlich alles, was du wissen musst. Der Film beginnt im Blackscreen, Kamera fährt auf. Ich sag's es bewusst, Takeshi Kitano steht am Flughafen und sein Auge zuckt. Und damit wusstest du damals, Kitano stand einfach damals da dafür, für den harten Typ, harter Yakuza. Und das ist der erste Shot und du weißt genau, alles klar. Du kennst die Figur haargenau schon. Das ist der harte Typ, weil er einfach Kitano ist.
Ja, ja.
Und nicht jetzt Yamamoto, sondern er ist Kitano. Ich mache es jetzt gleich einfach, aber so wird empfand
ich. Es macht es einem einfach, wenn man eben schon ein bisschen so um sein Gesamtschaffen weiß und weiß, welche Arten von Figuren er oft spielt. Ich möchte ihn nicht so komplett darauf reduzieren, das ist ja irgendwie auch relativ beliebt, dann irgendwie zu sagen, ja, Martin Scorsese macht nur Gangsterfilme und Takeshi Kitano macht auch nur Gangsterfilme. Und natürlich ist es Quatsch. Also, wenn man sich in seine Filmografie mal umguckt, muss man sagen, er spielt zum einen erstmal nicht selber immer die Hauptrolle in seinen eigenen Filmen, sondern überlässt das auch gerne anderen. Und er hat auch dort ganz tolle Dramen und Komödien. Na, Komödien finde ich ist er weniger erfolgreich. Also, die gefallen mir alle nicht so. Ja, die ist süß, der ist süß. Aber irgendwie Takeshis und ich weiß nicht.
Warte mal, nenn du das, Kikuchiro ist bittersweet.
Ja, ich würde auch sagen, das ist ja eher Coming-of-Age-Tragikomödie jetzt im weitesten Sinne, würde ich mal sagen, als jetzt rein rassige Komödie. Nein, aber er macht doch sowas wie Dolls, der einfach wunderschön, pittoresk ist, der aussieht wie jedes Bild, wie gemalt, every frame a picture und melancholisch, sentimental und sensibel ist in seiner Figurenzeichnung und Erzählung. Aber hier eben nicht, ja genau. Das ist ein Gangsterfilm. Und das ist irgendwie vollkommen klar, wenn wir da schon auf der Leinwand oder Bildschirm sehen, hier Office Kitano präsentiert Takeshi Kitano, ein Takeshi Kitano-Film mit B. Takeshi. Das ist genau sein Ding. Das ist hier, er ist der große Bruder und er macht sie alle platt. Und mir hat irgendwann ich habe irgendwann den Spaß dran verloren, muss ich leider sagen. Ich war echt nicht so begeistert. Ich dachte, irgendwann, da muss doch mehr kommen, außer diese gelegentlichen ironischen Brüche im Wissen um seine eigene Filmografie. Ich glaube, das macht Spaß. Wir haben ja bereits irgendwie so zwei, drei Szenen zitiert, die irgendwie auch ganz lustig sind, vor allem eben, wenn man weiß, wie Takeshi Kitano in anderen Filmen agiert. Aber ich habe gedacht, da kommt noch irgendwas. Aber da kommt nichts. Auch irgendwie die Beziehungen zwischen den Figuren sind für mich nicht ausgereift genug. Leute sterben, und so leid es mir tut, also auf sehr dramatische, blutigste Art und Weise. Und die sind mir völlig egal.
Ich meine, zwar Joe hier, Sashi, tut zwar sein Bestes.
Und ist
auch ein absolut, also an sich ein sehr, sehr, wieder ein sehr, sehr guter Soundtrack.
Der ist super, der Score.
Aber er passt dann nicht so richtig rein. Also es ist wie so eine kleine Verwerfung, finde jetzt ich.
Ich finde, er ist vielfältig, er ist begabt genug, um das angemessen zu variieren. Zum Beispiel gegen Ende, wo es dann halt wirklich actionlastiger wird und nur noch eine Schießerei oder Erschießung auf die nächste folgt, geht er musikalisch in so eine sehr relativ konventionelle, aber ich finde total gute, weil zweckmäßige 80er, 90er Jahre US-Actionfilmrichtung. Da klingt er dann plötzlich wie Michael Kamen oder so. Also das ist dann, ich finde auch, das ist total angebracht. Aber du hast ja recht, dann kommen eben auch wieder Szenen, die eigentlich gar nicht drehbuchseitig ausgereift genug sind, wo dann ein Score drunter liegt wie und ich denke mir, ja, also das, was ich an Emotionen höre, sehe ich da aber gerade nicht auf dem Bildschirm.
Oder eben was Freundschaft symbolisieren soll und da, ja, reicht's halt nicht.
Ja, die Freundschaft zwischen Yamamoto und Danny, hat die für dich funktioniert? Oder ist es einfach nur, ich weiß gar nicht, wie ich den Satz beenden soll.
Also mit dem Ende, nee. Aber da weiß ich eben wirklich nicht, liegt das jetzt an Oma-Apps oder einfach, weil Kitano das so beenden wollte oder nicht wusste, wie es beenden soll. Zweckmäßig.
Okay, ich glaube, er will dem Ganzen noch eine Tiefe verleihen oder zumindest eine
Ja, halt auch einfach diese Komponente, wie es halt, jetzt muss ich da wieder, wie ich zu dem Film gekommen bin, einfach wie halt bei Hard Boiled oder bei The Killer diese Buddy Sache einfach. Oder jetzt wie eben bei die Jerkoff Brothers bei Yakuza Graveyard. Und das funktioniert aber mit Oma Epps jetzt nicht sonderlich.
Ich habe das Gefühl, die Figuren haben nicht genug miteinander durchgemacht, was eben die Figuren zum Beispiel in Yakuza Graveyard durchaus haben. Und also es soll jetzt nicht so klingen, als ob Yakuza Graveyard für mich der einzige Gangsterfilm ever ist. Also, und ich jetzt den als Maß aller Dinge für alles heranziehe, so ist es nicht. Aber jetzt im direkten Vergleich, weil wir eben darüber gesprochen haben, also im Vergleich dazu ist es relativ schwach. Und ich habe eben auch das Gefühl, also die Figur von Danny, also Oma Epps, fällt eben über weite Strecken aus dem Film raus, in dem Sinne, dass er nicht mehr so wirklich front and center ist oder einfach Szenen hat mit Yamamoto, die mich berühren. Er ist ja immer dabei, aber eher so als Mitläufer, als Mittäter und nicht so sehr als Protagonist.
Vielleicht wäre es da besser gewesen, weil ich denke, das hat auch ja Kitano geschrieben und wahrscheinlich ist das auch dieses Kulturelle. Ich als Japaner schreibe mir jetzt einen amerikanischen Gangster-Typen. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn Oma Epps da mitgeschrieben hätte, seinen Dialog oder improvisiert hätte, was ich mir bei Kitano nicht vorstellen kann, dass er das zulässt. Weil da auch eben so diese Szene mit der Geburtstagsparty seiner Mutter, ja, das ist was, was ich schreibe, wenn ich vielleicht keine Ahnung habe.
Oh, ja.
Wenn ich mir einfach, eben, so muss der Schwarze aus dem Ghetto reden und so muss er sich verhalten und vielleicht wäre da ein anderer Ansatz besser gewesen.
Ich verstehe, was du meinst. Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Die Szene mit Oma Epps bei der Feier seiner Mutter, auch wie sie gefilmt ist in dieser einen statischen Totale. Also wir sehen tatsächlich da Oma Epps stehen neben seiner Mutter, die vor so einem Tischchen steht und Geschenke auspackt und sagt, oh, ist das toll, danke Sohn, wo hast du nur das Geld dafür her? Und Daddy sowas sagt, ich paraphrasiere, ja Mama, für dich tue ich doch alles. Ist so, die ist auch so unglaublich uninteressant gespielt, geschrieben, aber auch inszeniert, dass ich mir da auch dachte, ist das vielleicht auch fast schon so parodistisch?
Ja, das, ja,
genauso
stimmt,
wie du es beschreibst.
Das so,
wird das erwartet, diese Art von Film? Müssen wir jetzt einfach so quasi als Zugeständnis, als Lippenbekenntnis an die Erwartungshaltung des Publikums so eine Szene zeigen, weil sie wirkt absolut lustlos geschrieben und inszeniert, so als müsste sie auch überhaupt nicht da sein.
Ja eben, tu diese Szene, die Geburtstagsszene und die Szene, wo seine Mutter so umgebracht wird. Das sieht man nicht, sondern er geht nur zu der Haustür rein. Schneid es raus und du hast nichts verändert in dem Film.
Nee, überhaupt nicht.
Also wir sollen uns da vielleicht dann schlecht fühlen, oh mein Gott, Oma Epps, seine arme Mutter, die wir aber nur davor gesehen haben mit, oh, dieses Gold-Dingchen und guck mal hier, Diamanten und ach, Oma, du bist so, was mir auch auf den Sack ging, aber das ist...
Der heißt Danny.
Danny. Einfach so dieses, eben, das ist auch wieder so, die hat einen Berg von Geschenken und reißt alles auf und wird alles nur mit einem Satz kommentiert. Vielleicht mag das so, war das seine Intention, aber mich hat das einfach aufgeregt. Ich fand das ganz zuwider.
Es macht ihn eben nicht, ich glaube, da liegt auch ein kulturelles Missverständnis vor. Von daher finde ich gut, was du eben sagtest, ich würde es nicht eins zu eins zu sagen, aber so oder so ähnlich sagtest du, ja, das wird vielleicht auch erwartet von dieser Art von Figur, die hier Oma Epps spielt als Danny, dass er eben genau das tut und irgendwie auch so charakterisiert wird. Und ich glaube, da gibt es einfach einen kulturellen Bruch oder Verständnis davon, wie eben bestimmte Subkulturen, Minoritäten, wie auch immer, funktionieren in einem anderen Land. Da wäre Kitano gut beraten gewesen, hier mal jemanden zur Seite gestellt zu bekommen, in seiner Funktion als Drehbuchautor. Weil ich glaube, das ist einfach völlig, völlig falsch gezeichnet. Er denkt, glaube ich, wirklich, er könnte der Figur von Danny sowas wie ein Innenleben schenken, indem er über den Umweg einer familiären Verbundenheit und Liebe zu seiner Mutter und für die tut man ja alles und schenkt ihr Gold und Juwelen und das klappt einfach nicht so. Ich glaube, in so einem japanischen kriminellen Umfeld, wo alles stark ritualisiert ist und Ruhm und Ehre und Loyalität bis zum Tod und pipapo, ich glaube, da funktioniert das gut. So von wegen, hier ist ein in einem familiären Kontext oder einem beruflichen Kontext oder freundschaftlichen Kontext ein dir vorgestellter, eine Respektsperson und du musst die respektvoll behandeln und beschenken und ihr Tribut zollen. Ich glaube, da funktioniert das. Aber Danny und seine Mom mit, hier Mom, ganz viel Gold und Schmuck und bin ich nicht toll und ja, du bist der Beste, Danny und ach, da ist er tot. Und das
fällt jetzt noch eine Szene ein gerade, weil wir eben gerade hier bei den Stereotypen sind. Danny wird einfach nur charakterisiert mit ein Spieler. Und eben auch so dieser Satz, was er mal dann einmal sagt, hey, da haben sie Feierabend, hey, Yamamoto, let's throw some dice. Ja, natürlich, der schwarze Gangster wirft Dice in der Gasse. Das ist so dieses, niemand in den 2000ern wirft Würfel in der Gasse.
Wir können froh sein, dass er irgendwie keinen Pelzmantel und so einen Federhut trägt und sowas.
Ja, die Boombox hat noch Quet auf der Schulter.
Ja, genau. Und da läuft natürlich irgendwie Rapper's Delight oder sowas. Ja.
Oder noch schlimmer, Superfly oder so. Nee, aber so, das ist mir auch aufgeschlossen, diese Let's Throw Some Dice. Hä?
Also ich spreche jetzt nur für mich, ich glaube, ich übertreibe ja ein bisschen. So schlimm ist es nicht. Es ist nicht so wahnsinnig stereotyp, aber man muss ja auch dazu sagen, dass Takeshi Kitano auch die japanischen Gangster auch ultra stereotyp zeigt. Also das sind ja wirklich Menschen, die bei den kleinsten Verfehlungen sich habt eben Finger abschneiden, mehrfach Seppuku begehen, mehrfach und einfach für Ruhm und Ehre und Loyalität sterben und durchs Feuer gehen. Und es ist einfach auch wie Yamamoto gezeichnet wird, irgendwie als so kalt, dass er im Grunde keine Gefühlsregung zeigt, selbst in dem Moment, in dem seine Geliebte da entführt wird von irgendwelchen Kidnappern und er einfach bereit und willens ist, sie mitzuerschießen, nur damit er sich eben dieser Kidnapper entledigt. Also die sagen, hier, wir haben deine Freundin, was machst du jetzt? Yamamoto, ha, ha, ha. Und er schießt sie einfach und sie gleich mit und quittiert das mit so einem Schulterzucken.
Ja, und halt auch wieder dieses, was wir auch bei Yakuza Grave gesagt haben, dieses, wenn sie die Stimme erheben. Mhm. Und das passiert ja einmal in dem Film, als ihm da der Chinatown-Boss da so querkommt. Oder da dann auch wieder dieses, eben, ja, da, so stelle ich mir einen Yakuza-Boss vor, dieses Rumbrüllen dann und Loyalität, Respekt einfordern.
Ja, nochmal zu dem Seppuku, zu einem der rituellen Selbstmorde in diesem Film. Wir sehen so eine Feier in Tokio und Matsumoto, auch einer der oberen Gangster, aber eben kein Chefgangster, sondern eben quasi ein Senior-Gangster, möchte ich mal sagen, der begrüßt eben einen anderen, der zu dieser Feier kommt mit, ja, du hast dies und das getan, du bist illoyal und so. Und dann begeht eben dieser Mann, also dieser andere, ich weiß gar nicht, wie da die genauen Namen der verschiedenen Clans sind, ich habe es leider vergessen, muss ich sagen.
Ja, weil auch so viele auf dich einprasselt da immer.
Ja, ja, rituellen Selbstmord in einer unglaublich gewalttätigen Art und Weise, eben mit einem Schwert in den Bauch, er schlitzt sich quasi selber auf. Wir sehen das jetzt nicht in allen blutigen Details, aber wir sehen dann eben die Konsequenzen, nämlich dass dieser Mann da steht mit blutüberschrippten Unterleib und ihm quillen die Gedärme raus und er wird rausgetragen. Und danach sagt eben da der obere Gangsterboss in Tokio, Matsumoto, du hast uns unsere Party ruiniert.
Ja, genau.
Und das fand ich auch, das war auch wieder so ein Moment, wo ich dachte, oh Gott, ist das jetzt, darf ich lachen? Soll ich lachen? Oder sollte ich nicht lachen? Kannst du aber nicht verkneifen. Ich glaube, ich sollte auch lachen, weil es ist so eine Aussage in ihrer Banalität kaum noch zu übertreffen, nach so einem unglaublich gewalttätigen, ekelhaften, verstörenden Akt, wie diesem rituellen Selbstmord durch quasi selbst aufschlitzen, zu sagen so, jetzt hast du unsere Party ruiniert, jetzt mach's wieder gut. Und dann schneidet sich eben Matsumoto einen Finger ab.
Ja, und eben bei Yakuza Graveyard, wo der Cop die Party ruiniert, gehen die einfach halt einen Stockwerk höher. Und danach wären sie alle Jerk-Off-Brothers.
Das ist viel netter, ja, tatsächlich, ja. Bei Yakuza Graveyard gibt es auch ab und zu Verletzte. Also zum Beispiel hier der Gangster, mit dem sich ja unser Protagonist hier Kuro Iwa in Yakuza Graveyard dann verbündet, Iwata, der wird ja angeschossen, aber der darf dann eben auch wieder heilen. Und das geht hier den meisten nicht so. Also der Einzige, der auch mal angeschossen wird und dann eben auch wieder gesund wird, ist eben Yamamoto, also Takeshi Kitano selber. Alle anderen werden gnadenlos sofort abgeknallt, da gibt es keine Verletzten. Also da werden wirklich, wie im Sprichwörtlichen, da werden keine Gefangene gemacht, wird im Brother einfach niemand leben gelassen. Wenn du in eine Schießerei gerätst, bist du tot. Und da kriegst du nicht nur einen Schuss, sondern irgendwie 10 Schüsse durch den
Oberkörper. Wenn du ein Vorstellungsgespräch hast und dich einmal im Ton vergreifst, tot. Da wird der andere angeheuert, der danach tot ist.
In der Hinsicht, da gebe ich dir recht, gut, dass du es nochmal erwähnst, finde ich aber Brother unglaublich effektiv. Er lässt mich unglaublich unsicher sein. Also ich gehe in jede neue Szene und es gibt auch, der springt auch unglaublich schnell von Szene zu Szene und dann eine Woche später, einen Monat später, wir erfahren nie wirklich, wie viel Zeit vergangen ist. Aber ich bin immer wieder maximal verunsichert zu Beginn jeder Szene, weil ich, egal wie eine Szene beginnt, egal in welcher Figurenkonstellation, ich immer damit rechne, okay, in einer Minute sind alle tot.
Das habe ich mir dann nämlich auch aufgeschrieben. Gut, dass du es auch nochmal erwähnst, jetzt ist es fast vergessen. Das ist auch mit dem Sounddesign, also ich hoffe, dass es kein DVD oder Blu-ray-Fehler ist, aber das Sounddesign, also die Schüsse sind so laut und so peitschend. Hm. Und beim ersten Mal, als er eben den Kellner erschießt auf der Party, das kommt so aus dem Nichts und das brüllt dich im Heimkino einfach nur an. Und eben, dann seitdem bist du so immer on edge und jeder Schuss ist da wie ein Kanonenschlag.
Ja, ja, absolut. Absolut, ja. Was hatte ich mir noch notiert? Das Geschäftsessen der Mafiosi, die hatten wir ja erwähnt. Das hat für mich jetzt fast parodistische Züge auch gehabt. Das sieht eben so aus wie jemand, der eigentlich sein komplettes Wissen über italienisches Mobstertum oder Mobstertum in den USA von italienischstämmigen Clans irgendwie nur aus der Pate 1 und 2 irgendwie genau bezogen hat. Also das sind dann, da sitzt da irgendwie 8 ältere, etwas dickliche Männer um Tisch essen, alle Pasta und Pizza,
Rot-Weiße, haben Rotwein vor sich stehen. Natürlich die Tischdecke nicht zu vergessen. Was auch dazu.
Ja, genau. Und dann immer nur Salut, Buongiorno, Buonasera. Und dann sterben sie
alle. Der Pasta ist delicious.
Ja, ja. Ich musste da doch sehr lachen. Das ist, wie gesagt, ich glaube, da gibt es einfach so eine kulturelle Hürde, die Takeshi Kitano nicht überwinden kann, aber vielleicht auch gar nicht überwinden will. Und du hast ja, also was jetzt hier wirklich auch fast gelungen ist, ist durch deinen Hinweis auf das Humorvolle oder die humoristischen Aspekte im Film, mich fast davon zu überzeugen, dass es hier so eine Art Parodie
ein bisschen noch ist. Das war absolut gewollt von Kitano. Genau so wollte er das. Wobei er sagt ja selber, er ist nicht zufrieden mit seinem Film, aber
ja,
er stand wohl bei IMDb stand es drin. Es sei wohl
nicht. Ach so, darauf ist natürlich immer verlassen.
Das Internet lügt doch nie, Patrick. Ja, ja, nee. Wie du gesagt hast, eben, er hat seine Fanbase, er hat seine Fans auf Letterboxd, die ihm die im höchsten Sterne geben. Wie gesagt, ich schaue mir den auch sicher noch irgendwann mal wieder an.
Ja, ich fand ihn ein bisschen hemdsärmelig, ein bisschen zu flach, ein bisschen auch zu uninvestiert und uninteressiert an irgendwie Sachen, Dinge, die durchaus nochmal auftreten, wie zum Beispiel dieser Rassismus, der immer brodelt. Es werden irgendwie, alle werden runtergemacht, Mexikaner, Italiener, Japaner, People of Color, alle kriegen irgendwie ihr Fettback, werden rassistisch und diskriminierend beleidigt. Und der Film wischt das eben so weg mit, ja, dann bringe ich dich eben um. Du hast mich beleidigt, dann bringe ich dich eben um. Und das,
also drückt es einfach so aus, wenn du Zeit übrig hättest am Abend und vor deinem Kitano-Regal stehen würdest, dein Finger würde nicht zu Brother gehen.
Nein, vermutlich nicht. Da gibt es einfach bessere Filme. Aber ja, ich vermute mal, er hat auch schlechtere Filme gemacht. Hier und da, das hatte ich mir irgendwie noch notiert, weil ich es dann doch auffällig fand, ist ihm, glaube ich, so ein bisschen das Budget flöten gegangen. Denn wir hören einmal eine Autoexplosion, aber eben nur auf der Tonspur. Und sehen dann einfach so ein brennendes Autowrack.
Ah, stimmt, ja, genau, ist mir auch aufgefallen.
Schade fand. Und da gibt es eben auch noch einen Helikopterflug, der aber auch nicht gezeigt wird. Also wir sehen quasi nur, ich glaube, es sind Yamamoto und Danny über so ein Hochhausdach gehen. Und wir hören eben einen Helikopter im Hintergrund. Ja. Hub, schrapp, 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 schrapp. Aber wir sehen keinen. Also offenbar sind dafür einfach kein Geld.
Das die Magie des Films. Bei der Autoexplosion habe ich mir auch zu mir gesagt, Magie des Filmschnitts.
Aber er ist ja auch konsequent in der Hinsicht, dass er eben auch manchmal einfach Sachen nicht zeigt, obwohl er sie zeigen könnte. Wie zum Beispiel, ne, als hier Danny auf den Kidnapper von Yamamoto trifft und wir sehen dann eben nur Danny und wir hören eben nur aus dem Off quasi den Schrei des Kidnappers, der sagt, hier, ich habe Yamamoto, also Kitano in meiner Gewalt und du kriegst ihn nicht wieder und ich bringe ihn um oder so. Und die Kamera zeigt aber nicht Kitano und seinen Kidnapper, sondern verweilt die ganze Zeit auf Danny. Wie er versucht, irgendwie mit der Situation zurechtzukommen. Und das fand ich wiederum so als Stilmittel ganz, ganz witzig, dass man eben etwas bewusst nicht zeigt, ausspart. Ganz, ganz gut gemacht einfach. Ja, interessant. Was heißt gut? Es ist interessant. Ich fand vieles in dem Film interessant. Alles in allem würde ich trotzdem sagen, man soll sich den Film mit angucken.
Ja, eben. Also, wie gesagt, er steht in deinem Kitano-Regal. Du würdest ihn jetzt nicht immer auswählen, wenn du Zeit hast, aber er steht in deinem Kitano-Regal.
Ja. Und Joe Hisaishi, also den Score, den möchte ich gar nicht unter Wert verkaufen. Deshalb wirklich einfach toll. Und egal, ob er was mit Kitano macht oder mit Studio Ghibli, es ist auch die schwächeren Filme.
Ja, immer.
Dieser beiden Produktionsfilme bzw. Persönlichkeiten sind immer wirklich meistens gesegnet mit einem tollen Joe Hisaishi-Score.
Ja, ich habe ja auch diese, gibt es eine CD nur mit seinen Kitano-Sachen und eben eine CD mit seinen anderen auch noch mit dabei zusätzlich. Mhm. Habe ich beide daheim und höre ich immer wieder an.
Großartig. Ja, geht mir auch so. Ich habe den Chihiros Reise ins Zauberland und Tonari no Totoro, also mein Nachbar Totoro, Soundtrack auch im Regal. Und bis vor ein, zwei Jahren hat mein Sohn auch regelmäßig danach gefragt, weil er eben auch letzteren Score, insbesondere hier das Totoro-Lied, ganz toll fand. Mittlerweile ist nicht mehr der Fall. Aber wir haben die bis vor einiger Zeit immer auch noch regelmäßig gespielt. Ja, ja, tolle Songs, toller Komponist. Und wirklich, ja, ist ein guter Film. Brother ist ein guter Film. Kitano kann es da besser, wäre einfach meine Meinung.
Aber damit können wir ja, da kann man schön die Note zum Aufhören. Ja. Brother ist gut, er kann es besser. Schaut euch aber Yakuza Graveyard an.
Ja, auf jeden Fall. Und danke hier für den kleinen Spin zum ABC des Films mit irgendwie Y wie Yakuza, weil warum nicht?
Also,
vielleicht packe ich diesen, ich packe den einfach in beide Feeds. Ich packe diese Folge in den Bahnhofskino-Feed und ich packe den auch in den ABC des Films-Feed für J wie Yakuza.
Gerade. Ja, aber mir ist das dann wirklich gestern eben aufgefallen, wo ich gesagt habe, es war kein Zufall, keine Absicht, aber durch zufällig passen beide Filme eigentlich ganz gut zueinander. Man kann da über beide Filme gut reden.
Ja.
Auch eben, weil sie sich so vermischen.
Ja, doch. Ja, das ist, ja, tatsächlich, ja. Es sind Gangsterfilme, es sind japanische Gangsterfilme. Also das ist irgendwie, überrascht hat mich das jetzt nicht, aber wir haben ja mehr, glaube ich, noch mehr Parallelen gezogen, als einfach nur das gemeinsame
Subgenre. Ja, die Schauspieler spielen bei beiden mit.
Die Handlung ist bei beiden Filmen gleichermaßen egal, finde ich fast.
Wir hatten bei beiden
wollen wir eigentlich noch
die Zeit.
Ja, ich habe jetzt eigentlich erwähnt, womit der Film endet, mit diesem Monolog hier von Oma Epps als Danny und dass irgendwie Yamamoto Danny eben ein kleines Vermögen hinterlässt. Und, ja,
weil ich gesagt habe, er findet da kein, was für mich ein unbefriedigender Schluss gibt, einfach.
Ich kann mir auch vieles am Brother einigermaßen schönreden, aber das Ende.
Das ist nicht verdient, das ist eben not earned.
Oma Epps hat trotzdem eine Karriere und ich gönne es ihm ja. Also an Sympathie mangelt es ihm ja nicht.
Nee.
Ich danke dir, dass du nochmal da warst. Also komm gerne wieder. Wir können das jetzt gerne so einmal im Jahr machen und einfach so ein bisschen ein kleines ABC des Films Revival machen und mal gucken, was es das nächste Mal gibt.
Da muss man nur was überlegen, was dann zufällig zusammenpasst.
Ja, normalerweise frage ich immer Menschen, wo findet man dich sonst so? Aber eigentlich findet man dich sonst nur so, also podcastseitig in ABC des Films. Und deswegen hört das einfach nochmal. Da gibt es, glaube ich, um die 70 Folgen, lass mich nicht lügen. Und die kann man alle nachhören. Und die sind alle gleichermaßen empfehlenswert. Außer wir haben einmal Scheißfilme gewählt.
Das gehört auch dazu. Passiert. Da muss man auch da durch. Und man findet uns beide jetzt nicht mehr auf Twitter, so ungefähr.
Nee, das ist tatsächlich wahr. Genau.
Macht es gut.
Ich danke dir, Michael.
Ja, ich danke dir. Ciao.
Bye, bye.